Und als wir dann auf diese Lichtung gerollt sind, war irgendwie alles wie in Trance, als wäre die Zeit stehen geblieben. Und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und es war, als würde ich zurückkommen, obwohl ich noch nie zuvor da war.
Heute geht's mit Franzi nach Schweden. Wie aus einer Weltreise dann unerwartet doch irgendwie eine Homebase geworden ist, darüber sprechen wir heute. Ein Gefühl, das ich sehr, sehr gut kenne als Weltenbummler. Ich bin seit, weiß nicht, 14 Jahren mehr oder weniger nonstop auf der Welt unterwegs, habe verschiedene Homebases gehabt in Deutschland, auf Bali, in Südafrika, auf Mallorca, in Garmisch haben wir gelebt, in Berlin haben wir gelebt, Hannover. Also wir haben in so vielen Orten gelebt. Ich kann mich schon gar nicht mehr, fast gar nicht mehr erinnern, wo überall wir gehalten haben. Deswegen kann ich es gut verstehen, wenn man sich nach einer langen Zeit auf Reisen nach einer Homebase, nach einem Zuhause sehnt. Und darüber sprechen wir so ein bisschen mit Franzi, wie sie ihr Zuhause in Schweden gefunden hat nach einer Weltreise. Und wie Namibia tatsächlich dabei irgendwie so ein bisschen geholfen hat. Namibia ist übrigens auch ein sehr, sehr gutes Stichwort an dieser Stelle, denn ich sitze gerade nicht in Namibia, ich sitze in Johannesburg in einem Hotel. Wer mir gerade auf YouTube zusieht, der sieht das vielleicht. Ich sitze im Radisson Blu in Gautrain fahre gleich tatsächlich an den Flughafen. Und aus Namibia komme ich, da habe ich gerade zwei Gruppenreisen geleitet. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben grandiose Teilnehmer gehabt, die so fasziniert von diesem Land waren. Also die waren so fasziniert von Flora und Fauna und vor allem von Fauna, dass eine tatsächlich direkt geblieben ist, gar nicht mehr zurück nach Deutschland geflogen ist und ich sie morgen in Botswana treffe, in Maun. Denn da geht morgen meine nächste Gruppenreise los. Also wirklich unglaublich. Wir haben eine faszinierende Zeit gehabt. Wir haben unglaublich viel gesehen. Sehr, sehr viel gesehen. Die Tiersichtungen, die wir sehen, hat auf jeden Fall immer was mit ein bisschen Glück zu tun. Man muss immer an einem richtigen Ort, an der richtigen Stelle sein oder zur richtigen Zeit, aber halt eben auch was mit Können. Ne? Also wir sind ja ausgebildete Guides und wir können die Hinweise, die uns die Natur gibt, lesen, hören, verstehen und dann halt eben auch wiedergeben an unsere Gäste, damit wir dann entsprechend die Tiere halt auch sichten, die wir suchen. Wir haben an einem Morgen zwei Löwen, zwei Geparden, einen Leopard gesehen. Wahnsinn. Wir haben Karakal gesehen. Wir haben afrikanische Wildkatze gesehen. Für mich so zwei Highlights. Wir haben unglaublich viele Elefanten gesehen. Wir haben sowieso viele Löwen gesehen. Vor allem hat Gruppe 2 viele Löwen gesehen. Wir haben einige Leoparden gesehen. Also so unglaublich viel. Wenn ihr mal Safari machen wollt und das vielleicht sogar auf eigene Faust, denn wir machen ja Self-Drive-Safaris übrigens. Ne? Also wir fahren ja im Konvoi mit 4 Autos dann immer und wir schlafen auf dem Dachzelt und schlafen unter den Sternen in Namibia. Wirklich faszinierend. 9 Tage geht das Ganze. Wir fahren durch die Wüste, wir fahren an den Ozean nach Swakopmund und dann machen wir ganz viel Safari zum Schluss. 5 Tage lang. Faszinierend. Wirklich. Ich kann es euch nur empfehlen. Schaut bitte gerne unbedingt vorbei auf www.offthepath.com/Gruppenreisen. Denn dort findet ihr alle unsere Reisen, aber da findet ihr auch eben diese Namibia-Reise. Und für 2025 sind die Termine jetzt online und es lohnt sich, da mal reinzuschauen. Und meldet euch an oder schreibt mir eine E-Mail an mail@offthepath.com. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann beantworte ich sie euch, wenn ich zurück aus Botswana bin. Denn da geht es für mich als nächstes hin zu unserer Gruppenreise, 2 Wochen in die Wildnis des Okavango-Deltas und darauf freue ich mich natürlich auch schon. Genau, großer Bogen, den habe ich jetzt gerade geschlagen von Schweden nach Namibia und dann Botswana. Lasst uns wieder zurück zu Schweden kommen und zu Franzi. Alles zu Franzi findet ihr natürlich in den Shownotes. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, das habe ich euch verlinkt. Und ich möchte euch jetzt nach 4 Minuten auch nicht länger auf die Folter halten. Hört euch diese Folge an und hinterlasst gerne eine Bewertung. Ihr könnt auf Spotify Kommentare zu den einzelnen Folgen hinterlassen. Das ist immer cool, diese Interaktion zu bekommen. Leider kann ich darauf nicht antworten, aber ich sehe eure Meinung zu der Folge und das lese ich immer sehr, sehr gerne. Und wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet und diesen Podcast haben ja Zehntausende, 20, ich glaube insgesamt sind es glaube ich so 35.000 Menschen abonniert, und ihr hört ihn ja regelmäßig. Wenn ihr noch keine Bewertung hinterlassen habt, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Für uns ist das wahnsinnig wichtig. Nur so werden wir von Apple Podcasts und Spotify und wie sie alle heißen, auf der Startseite gefeatured. Nur so steigen wir in den Rankings, in den Charts und so können wir organisch wachsen. Und wir haben eine sehr, sehr ein sehr langes Durchhaltevermögen schon hingelegt. Seit 8 Jahren führen wir diesen Podcast, aber ohne eure Hilfe geht das Ganze nicht. Wir arbeiten hier wirklich sehr hart, jederzeit, wie ihr seht. Ich bin jetzt gerade wirklich einen Tag in Johannesburg, da nehme ich ganz viel auf, damit ihr jeden Tag eure Podcasts bekommt, denn wir führen ja auch den Off the Path Daily, aber auch jede Woche hier im Weekly. Und das wäre das Einzige, was ich mir so in Retour wünschen würde, dass ihr den Podcast teilt mit Freunden und Familie, aber halt eben auch regelmäßig bewertet, denn damit helft ihr uns sehr. Gut, genug gelabert. Ich wünsche euch viel Spaß mit Franzi und mit der Folge von dieser Woche. Hallo Franzi, schön, dass du da bist.
Hi Sebastian, ich freue mich riesig.
Ich bin sehr gespannt. Ich sitze gerade in Kapstadt und fliege nächste Woche dahin, wo dein Buch eigentlich anfängt, nach Namibia. Und du sitzt sehr weit weg von mir gerade entfernt in Schweden. Was für ein krasser Wandel, oder? Also von der Wüste Namibias in die Wildnis, in die Wälder Schwedens. Auf jeden Fall ein paar Bäume mehr.
Ja, es ist super krass, dass wir gerade so weit auseinander sitzen. Ich bin froh, dass die Verbindung gut ist. Und noch krasser ist aber eben der Gedanke, dass meine Geschichte ja gerade auf diese Entfernung begonnen hat. Also meine Sehnsucht vom Norden hat ja in Namibia angefangen, so komisch es klingt.
Ja. Genau, in deinem Buch geht's los im Erongo-Gebirge, wo ihr unterwegs wart. Ihr habt einen Roadtrip durch Namibia gemacht mit, wie sich's gehört, mit Auto und Dachzelt und ganz viel Staub und ganz viel Weite. Und das Resultat dieser Reise ist halt eben genau das, wo du gerade halt auch sitzt, in Schweden. Also ein kleines Häuschen im Wald, zum Verlieben. Und ich finde das total spannend, weil ich kann diese Geschichte so gut nachvollziehen, weil es uns ja relativ ähnlich gegangen ist. Wir haben ja viele unserer Wohnorte auf unsere Reisen entschieden. Und zum Beispiel, als wir nach Garmisch-Partenkirchen vor vielen, vielen Jahren gezogen sind, da waren wir in Whistler in Kanada. Und es war so schön dort, dass ich gesagt habe, boah, ich möchte ins deutsche Whistler ziehen. Das ist dann Garmisch-Partenkirchen geworden. Viel cooler geht es dann halt auch nicht mehr, aber es ist halt eben das am nächsten. Und dann saßen wir da, ich weiß noch, in diesem Four Seasons Hotel und haben YouTube-Videos angeschaut über Garmisch-Partenkirchen. Also total verrückt. YouTube-Videos konntet ihr euch nicht anschauen in Namibia, weil das Netz dafür nicht gereicht hat. Aber erzähl doch mal, wie ist mit deinen Worten diese Entscheidung gekommen, auf dieser Reise in dieses komplett unterschiedliche, kontrastreiche Land dann zu ziehen?
Wir reisen dazu mal zurück in den Dezember 2020. Da sind Felix und ich zu einer Namibia-Reise aufgebrochen. Wir waren 5 Wochen unterwegs, eben wie du gesagt hast, mit einem Pickup, mit Allrad, mit Dachzelt. Wir waren nur für uns, wir waren autark und alle paar Tage an irgendeinem anderen Campspot von Sand umgeben, von diesen riesigen Granitfelsen umgeben, die du ja auch kennst, die Namibia irgendwie ausmachen. Und irgendwann nach gut zwei Wochen, glaube ich, standen wir im Erongo-Gebirge am Rande der Namib-Wüste. Wir standen da auf so einem Steinplateau, überall waren diese riesigen Felskugeln, also wie metergroße Murmeln. Es war brüllend heiß den ganzen Tag über. Das hat man irgendwie auch in der Nacht noch gespürt, weil diese Felskugeln einfach so wahnsinnig viel Wärme aufgenommen haben. Und wie an ganz, ganz vielen Abenden zuvor saßen wir eben am Lagerfeuer. Und ich weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich auch, aber wenn man an so einem exotischen Ort an einem Lagerfeuer sitzt, da denkt man irgendwie an alles. Also an alles, was war, an alles, was gerade ist und auch an alles, was vielleicht kommt. Ich verliere mich da immer so richtig in den Flammen und irgendwie spielen dann Zeit und Raum plötzlich gar keine Rolle mehr. Und ich weiß nicht, woher der Gedanke plötzlich kam. Wahrscheinlich war es irgendwie eben das Resultat von ganz vielen Abenden am Lagerfeuer zuvor, von ganz vielen Reisen und ganz vielen Jahren. Und plötzlich habe ich zum Felix gesagt, du, wir machen irgendwie immer das Gleiche. Und dann hat er gesagt, ja, klar. Also ja, das ist ja auch, was wir machen. Und damit meine ich natürlich nicht nur die Abende am Lagerfeuer, sondern eben generell das Reisen. Das war einfach alles, wer wir waren. Du kennst das ja wahrscheinlich. Du kommst von einer Reise zurück und noch auf der Rückreise weißt du, wo es als nächstes hingehen soll. Wir haben 10 Jahre lang von Reise zu Reise gelebt und die Reisen waren unsere komplette Perspektive. Und ganz viele Jahre lang ist das, glaube ich, schon rein aus Fernweh passiert, rein aus Neugierde, weil wir wussten, was die Welt zu bieten hat. Mit jeder Reise kam irgendwie noch mehr Ideen dazu, denen wir nachgehen wollten. Und an diesem Abend im Erongo-Gebirge ist mir dann einmal aufgefallen, dass wir zumindest die letzten Jahre eigentlich immer dasselbe machen, aber an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Ländern. Also wir haben uns ein Reiseziel rausgesucht und uns dann in diesem Land eigentlich, soweit es geht, in seine Natur zurückgezogen, sind immer mehrere Tage wo geblieben, entweder eben mit dem Dachzelt wie in Namibia oder wir haben uns in irgendein Airbnb eingemietet und überlegt, ob wir da eigentlich auch viel länger bleiben könnten. Und in diesem Gespräch an diesem Abend kam dann raus, dass wir uns eigentlich nach einem Ort in der Natur sehnen und dass wir seit Jahren eigentlich dieser Sehnsucht nachreisen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, das ist ja total bescheuert. Also wenn wir genau wissen, was wir wollen, nämlich einen Rückzugsort in der Natur für immer dann, wenn irgendwie alles ein bisschen zu schnell geht, wenn die Welt zu laut wurde, wenn wir uns zwischen den Reisen einfach mal die Decke über den Kopf ziehen wollen, wenn wir genau wissen, dass wir uns danach sehnen, ist es total dumm, permanent aufs Neue nach so einem Ort suchen zu müssen.
Ja, ich kann das sehr, sehr gut verstehen, weil es uns halt eben auch jahrelang so gegangen ist, beziehungsweise man muss ja auch dem Ganzen ein bisschen Kontext ja auch geben, dass ihr halt auch in der Reisebranche unterwegs seid und halt eben von einer Reise in die nächste fallt. Also ihr seid gerade halt in der einen Reise im Kopf, aber schon plant ihr die nächste Reise, sodass ihr den einen Ort noch gar nicht so richtig genießen könnt, während ihr schon halt in der Recherche für die nächste Sache seid. Und dieses ständige Unterwegssein, dieses, was uns ja gerne mal vorgeworfen wird, Rastlose, sucht ja dann doch früher oder später gerne mal einen Ort, um halt irgendwie einen Anker zumindest für eine Zeit zu setzen. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ja, man macht immer das Gleiche. Man ist ja auch, der Mensch ist halt ein Routine. Tier, ne? Also das ist zwar ja, viel, sehr exotisch für viele Menschen, aber unsere Normalität und entsprechend fühlen wir uns da irgendwie so am wohlsten und aber trotzdem wollen wir dann irgendwie, das können die meisten nicht verstehen, also die meisten vielleicht auch die zuhören, die können gar nicht verstehen, dass wir uns, das ist ja auch kein Beschweren, aber dass man doch ein bisschen darunter leidet, dass man halt so viel unterwegs ist und halt immer so diese ganzen Dinge sich wiederholen an unterschiedlichen Orten.
Ja, war euch das denn von Anfang an klar? Also war euch von Beginn an klar, dass ihr eben nicht nur Fernweh habt, sondern dass da nach und nach auch Heimweh dazukommt?
Das ist jetzt erst so wirklich so ganz, ganz richtig so mit Kind und vielleicht auch so mit Hund auch dazu gekommen. Ich nenne uns immer Chamäleons. Wir sind Chamäleons. Wir können uns überall anpassen. Wir
gute Eigenschaft.
Und das ist was sehr, sehr Gutes eigentlich, weil wir halt überall sein können und sowohl, wir nennen alles zu Hause. Alles, wir nennen alles zu Hause, wo wir mehr als 2 Nächte bleiben. Das ist so.
Kenn ich.
Wir waren jetzt gerade wieder am Wochenende weg für 2 Nächte, 3 Tage und Lina hat gestern schon gesagt, so, ja, jetzt fahren wir mal nach Hause. Und dann so, nee, zu Hause ist ja jetzt bei Hamburg. Ja, egal.
Muss man sich erstmal umgewöhnen. Ja.
Genau. Und aber im Laufe der Zeit wurde dieser Drang immer größer, tatsächlich ein eigenes Zuhause zu haben, um, wie du gesagt hast, die Batterien wieder aufzuladen. Denn die Batterien werden, ich glaube, das hat aber ehrlich gesagt lustigerweise was mit dem Alter zu tun. Desto mehr du reist und desto älter du wirst, desto schwerer laden sich diese Batterien auf, wie beim Elektroauto oder wie beim iPhone. Man muss halt irgendwann einfach mal ein neues kaufen, weil die Batteriekapazität ist ja, halt eben nicht mehr bei 100% und das braucht halt eben immer länger, um aufgeladen zu werden. Aber es geht auch immer schneller, bis das Handy halt oder der Körper halt wieder leer ist. Und entsprechend ist das, glaube ich, eine echt ganz gute Verbindung. Also mit der Zeit wurde es immer schwieriger, uns auf Reisen wirklich einzulassen. Und jetzt bin ich gerade in einer Phase, wo ich fast 4 Monate am Stück unterwegs bin in, weiß ich nicht, 6 verschiedenen Ländern auf 3 Kontinenten und so weiter. Und da habe ich ja schon wieder fast Angst vor der Zeit. Und da freue ich mich jetzt schon. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Sache. Wie ist das bei euch? Wie ist das bei dir? Wenn du unterwegs bist, willst du dann nach Hause? Und wenn du zu Hause bist, willst du unterwegs sein? Wie ist das?
Bis wir eigentlich das Haus in Schweden gekauft haben, und das ist jetzt genau, ziemlich genau 3 Jahre her auf den Monat, hatte ich noch nie Heimweh, zumindest nicht bewusst. Und ich glaube, das lag aber einfach daran, dass es eben nicht diesen einen Ort gab, zu dem ich unbedingt zurück wollte. Also natürlich haben mir Familie gefehlt und Freunde, aber ich hatte irgendwie nie diesen Gedanken, boah, jetzt in meinem eigenen Bett schlafen. Obwohl wir ja schon meistens, außer auf der Weltreise, eine Wohnung hatten. Aber die Wohnung, die war eher so, also von meinem Gefühl her war die eher zweckmäßig. Ne? Da stand halt irgendwie die Waschmaschine. Und das ist super praktisch, aber da hatte ich jetzt keinen irgendwie riesig großen emotionalen Bezug dazu. Deswegen hatte ich auf Reisen auch nie das Gefühl, boah, ich will jetzt dorthin zurück in diese Wohnung, nach Hause sozusagen. Ich kannte das eher, wenn sich die Batterien eben entladen haben. Und ich muss auch sagen, das geht mit der Zeit schneller und schneller. Also so dieses Reisetempo, das vor vielen Jahren noch völlig normal war, das mir wahnsinnig viel Energie gegeben hat, lange Zeit, hat mir mehr und mehr Energie genommen. Und ich dachte mir oft, boah, das packe ich nicht mehr. Also dieses jede Nacht anderswo und dann von Sonnenaufgang bis spät in die Nacht unterwegs mit Einheimischen in fremden Sprachen, einfach eben sich drauf einlassen und sich treiben lassen, das kam mir irgendwann wahnsinnig anstrengend vor. Und trotzdem habe ich nie gesagt, boah, ich will zurück in die Wohnung. Also die Sehnsucht war dann eher, boah, können wir uns vielleicht einfach für eine Woche ein richtig cooles Airbnb nehmen in der Natur. Eigentlich einen ähnlichen Ort wie dieses Häuschen in Schweden. Und dass ich wirklich sage, ich will dorthin zurück, also ich will nach Hause zurück. Das kenne ich echt erst seit wir nach und nach in diesem Haus im Wald ankommen.
Ja, das verstehe ich gut. Jetzt krieg auch noch mal ein Kind. Dann verändert sich das Ganze noch mal.
Das glaube ich,
also erstens musst du dann halt wirklich richtig runterfahren. Du kannst noch ungefähr so ein Drittel von dem machen, was du vorher gemacht hast. Zumindest mit dem Kleinkind verändert sich, glaube ich, auch noch mal im Laufe der Zeit. Und das saugt auch noch mal richtig Energie.
Das glaube ich. Ich bewundere das immer. Also oft, wenn ich dann an euch denke oder eure Storys sehe oder die Stories von anderen Eltern sehe, die reisen oder in irgendeiner Form eben nicht diesen klassischen Alltag haben, an dem sich alles abspielt oder diesen Ort, an dem sich alles abspielt, denke ich mir so auch, boah, ich bin so froh, wenn ich gerade schaffe, mich selbst zu versorgen oder wenn ich mein Ding auf die Kette kriege und dieses Chaos irgendwie bewältigen kann. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich jetzt gleichzeitig noch auf so einen kleinen Menschen irgendwie Acht geben sollte.
Ja, Prioritäten verändern sich, die verschieben sich. Das ist halt eben der Vorteil an dem Ganzen und dass die Mutter Natur vor allem bei euch Frauen halt an den Hormonen halt ordentlich gedreht hat, dass ihr das halt irgendwie Energieschübe ohne Ende bekommt und dann wirklich zu Powerfrauen werdet. Also das ist echt der absolute Wahnsinn, was Line da halt jeden Tag rockt und wie wir das halt zusammen machen. Aber es ist aber auch wirklich wunderschön. Und tatsächlich finde ich jetzt persönlich so nach unsere Kleine ist jetzt 3 Monate alt, finde ich den Alltag auf Reisen tatsächlich angenehmer und in Anführungsstrichen sogar vielleicht ein kleines bisschen einfacher als zu Hause, weil du zu Hause dich tatsächlich immer zwingen musst, neue Dinge zu finden und Entertainment und halt Ablenkung und halt und wenn du auf Reisen bist, ist das halt eben automatisch.
Ja.
Das ist schon ganz interessant. Naja. Lass uns mal über Schweden sprechen, denn was mich eigentlich interessiert ist, also ihr wart ja auf Weltreise und dann wart ihr in Namibia und habt euch für Schweden entschieden. Wir waren ja nicht auf Weltreise, wir waren in Kanada. Kanada hat uns irgendwie so gut gefallen, dass wir uns was Ähnliches gesucht haben oder gewünscht haben und dann das gesucht haben. Ihr wart aber halt, ihr habt was, das komplette Gegenteil habt ihr euch für entschieden von Namibia. Also keine Wüste, sondern Wälder und nicht warm, sondern kalt. Warum ist es genau Schweden geworden?
Also die Entscheidung hat sich über nicht wahnsinnig lang hingezogen, aber immerhin ein paar Stunden. Also wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, es macht keinen Sinn, immer neu nach was zu suchen, was du schon mal gefunden hast. Das ist ja Wahnsinn irgendwie. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann suchen wir uns jetzt unseren Rückzugsort für zwischen den Reisen. Quasi dieses Airbnb-Häuschen, auf das wir uns immer einmieten, wenn die Reise zu schnell passiert, wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen dringend Zeit für uns, wollen uns einfach nur die Decke über den Kopf ziehen. Dieses Häuschen suchen wir uns jetzt mit dem einen Unterschied, dass wir immer wieder ans selbe zurückkehren können und dass wir dort kein Datum für den Checkout haben. Und dann ist der Felix aufgestanden, ist zu diesem Toyota Pickup gegangen, hat aus der Beifahrerseite eine Weltkarte rausgenommen. Die hatten wir schon auf ganz, ganz vielen Reisen dabei. Einfach ne, so eine riesige Karte, wo wir immer mit Edding die Reiserouten eingetragen haben, von ganz vielen Ländern schon. Und die Karte hat er mit ans Feuer gebracht. Wir saßen nebeneinander. Er hatte die eine Hälfte auf seinem Schoß, ich hatte die andere Hälfte auf meinem Schoß. Und dann haben wir gesagt, na gut, wo zieht's uns denn hin? Und wir haben uns dann ziemlich schnell auf Europa beschränkt, allein weil, na, wir sind ja mit den Reisen eh schon in der ganzen Welt unterwegs, versuchen dann ja irgendwie mal noch Freunde und Familie treffen zu können und zum Zahnarzt zu gehen, sowas halt, kennst du auch. Und dann wollten wir nicht, dass dieser Rückzugsort wieder irgendwo in der weiten Welt liegt, sondern zumindest irgendwie in einer Entfernung, wo wir nicht ins Flugzeug steigen müssen und diverse Zeitzonen durchqueren. Also haben wir eben den Kreis um Europa gezogen. Und dann hatten wir so ein paar Kriterien. Das eine, das am Ende, glaube ich, am schwersten wog, war, dass wir beide Winter lieben. Uns macht Schnee und Schnee auch monatelang wahnsinnig glücklich und wir beide können uns ein Leben ohne wirklich deutlich spürbare Jahreszeiten nicht vorstellen. Und wenn du dann sagst, okay, wir suchen einen Ort in Europa, wir wollen im Winter definitiv einige Wochen am Stück, sogar ein paar Monate Schnee, dann bleibt ja irgendwie nicht mehr viel. Dann fällt ja gefühlt schon 80% Europas raus. Also waren wir dann recht schnell im Norden, dann blieben irgendwie Norwegen, Schweden, Finnland. Finnland ist grundsätzlich einfach von Oberbayern aus nochmal einen Ticken weiter. Norwegen ist deutlich teurer und in Schweden wusste Felix, warum auch immer, wir haben da vorher noch nie drüber gesprochen, dass man da recht günstig Immobilien kaufen kann. Und dann habe ich gesagt, Schweden, Ich war da vorher einmal für 2 Wochen und das war eben im Winter. Das war wahnsinnig kalt, unendlich dunkel aber auch unglaublich schön. Wir waren einfach den kompletten Tag, also auch nachmittags dann noch mit Stirnlampen, draußen im Schnee mit Schneeschuhen auf Langlaufskiern, haben draußen Feuer gemacht, haben da in so einer ganz, ganz einfachen Hütte im Wald gewohnt, noch einfacher als unser Häuschen jetzt. Und im Nachhinein gehört das nach wie vor zu einer der allerschönsten Reisen. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn wir genau dieses Lebensgefühl dort finden können, dann, ja, dann bin ich dabei. Lass uns doch ein Häuschen in Schweden kaufen. Und dann haben wir angestoßen.
Geil. Also wirklich ja. Super, super spontan. Könnte auch von uns kommen. Also so ähnlich haben wir halt auch schon die ein oder andere Entscheidung getroffen. Da wird nicht lange Wochen und Monate lang überlegt, sondern manchmal reicht halt auch wirklich ein Abend. Und dann fängt natürlich die große Planung an, die große Recherche und so weiter. Das zieht sich dann natürlich schon. Aber die Entscheidung ist schon ziemlich schnell gefallen, auch bei uns. Und das ist cool. Wie ist das denn halt weitergegangen? Ich meine, ihr wart mitten im Nirgendwo, im Erongo-Gebirge in Namibia. Das ist direkt an der Namib, der ältesten Wüste der Welt. Da ist nichts, da ist einfach wirklich gar nichts. Da gibt es keine Bäume, da gibt es wenig Menschen. Namibia gibt sowieso wenig Menschen. Paar Wüstenelefanten, wenn man Glück hat, und ganz wenig Empfang. Also da kann man ja nicht hingehen und sagen so, ey cool, wir ziehen jetzt nach Schweden. Also mein Impuls wäre dann erstmal irgendwie auf Google oder halt irgendein Immobilienportal zu gehen und zu schauen, was kostet denn sowas, wo gibt es die meisten, Haus am See, ist das überhaupt möglich, all die Dinge. Aber das konntet ihr doch gar nicht machen, oder? Das müsstet ihr doch jetzt erstmal, müsstet ihr doch so mega in Geduld so und einfach nur träumen und glücklich sein, dass ihr jetzt eine Entscheidung getroffen habt.
Ja, so schwierig. Du hast vorhin erzählt, dass ihr in Kanada dann direkt Dokus über Garmisch angeguckt habt. Hätten wir 100 pro auch gemacht über Schweden, aber wir hatten einfach 0,0 Empfang. Also der nächste Hotspot von 3G und 2 Strichen Mobilfunk war irgendwie 200 Kilometer weit entfernt. Und wohlgemerkt 200 Kilometer auf Sandpisten und nicht irgendwie auf der fein asphaltierten A8, wo man irgendwie 120 fahren kann oder noch schneller, wenn man will, sondern wir haben Tage gebraucht, um in diesen Mini-Hotspot zu gelangen. Wir sind natürlich auch nicht direkt losgedüst. Wir hatten uns eigentlich auch vorgenommen, um uns das Afrika-Erlebnis nicht nehmen zu lassen, dass wir Schweden jetzt mal aus Afrika raushalten. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil ich dann auch ein Mensch bin, wenn wir so eine Idee haben und so einen Plan machen. Ich will am liebsten 24 Stunden am Tag mich nur noch damit beschäftigen und recherchieren und nachforschen und eben ja genau die Dinge tun, YouTube-Videos gucken, Blogbeiträge lesen, Immobilienportale durchforsten und vielleicht sogar schon dem einen oder der anderen Maklerin schreiben. Aber das ging natürlich alles nicht. Also hingen wir tagelang in Gedanken irgendwie klammheimlich doch in Schweden fest, bis wir irgendwann nach Tagen 200 Kilometer entfernt an dieser Tankstelle ankamen, mit diesem einen Baum und im Schatten zumindest eine Google-Suche starten konnten. Es hat Minuten gedauert, bis dieser blaue Balken geladen hat. Und ich weiß noch gut, die allererste Frage, die ich eingetippt war Haus kaufen in Schweden als Deutscher. Und dann sitzt du da und guckst und um dich rum irgendwie diese wahnsinnige Stille der Wüste. Es hat 35 Grad, es riecht nach Stein und Erde. Und du googelst, ob man in Schweden ein Haus kaufen kann. Also irgendwie auch total paradox. Aber nach einer gewissen Zeit kamen dann die ersten Suchergebnisse. Und die Verbindung hat nicht ausgereicht, um diese Einträge anklicken und laden zu können. Aber aus diesen 3 Vorschauzeilen haben wir immerhin rauslesen können, dass es als EU-Bürger geht. Und dann haben wir gesagt, ja gut, ist ja schon mal super. Also es ist schon mal möglich und wir dürfen guten Gewissens weiterträumen. Und dann sind wir noch 2-3 Wochen durch Namibia gereist, haben recht wenig über Schweden gesprochen, weil wir ja eigentlich gesagt hatten, okay, jetzt, ne, wir können hier eh nichts tun, wir genießen jetzt die Zeit. Und wenn wir zurück sind in Rosenheim, da hatten wir damals unsere Wohnung, dann starten wir den Prozess. Von daher haben wir so getan, als würden wir nicht an diesen Traum denken, haben dann aber im Flugzeug auf dem Rückflug nach München schon eine Liste mit Kriterien für dieses Haus geschrieben. Und als wir in Rosenheim ankamen, da war noch nicht mal die erste Maschine Wäsche fertig. Da saßen wir natürlich schon zusammen am Laptop und haben ja endlich diese Dinge recherchiert, die wir ja Wochen zuvor schon wissen wollten. Also wir waren auf Immobilienportalen unterwegs, haben natürlich abends fleißig Terra X-Dokus von Schweden geguckt und so weiter.
Ja, genau das haben wir damals auch gemacht. Wir haben, ich glaube, wir saßen in diesen Four Seasons, haben Room Service bestellt und haben den ganzen Abend irgendwelche Dokumentationen über die Alpen und Garmisch-Partenkirchen und da die ganze Gegend da uns angeschaut, haben uns dann auf Airbnb ein Apartment gebucht für, ich glaube, 3 Wochen später oder irgendwie sowas, für 2 Wochen. Und das war halt so wirklich so, ey, es war halt eine 5-Stunden-Fahrt zu viel.
Ja.
Wir sind von Vancouver nach Whistler oder irgendwie sowas gefahren. Oder ich weiß gar nicht, wo wir hingefahren sind. Und deshalb hat man einfach so viel Zeit gehabt. Und das waren einfach 5 Stunden zu viel, die wir im Auto saßen. Und dann haben wir eigentlich da entschieden, so, wir ziehen jetzt damals, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo wir gelebt haben. Ich glaube, wir haben als Zwischenstation nach unserer Weltreise sind wir irgendwie in Hannover gelandet, weiß gar nicht ganz genau warum. Und dann dachte ich so, nee, that's not it. Und schuppdiwupp waren wir dann echt ein paar Wochen später in Garmisch und dann ein paar Wochen nach unserem Kurzaufenthalt, um so zu schnuppern, ob das was ist, haben wir dann unsere Sachen gepackt und sind dann da runtergezogen und haben dann am Ende doch 4 Jahre dort verbracht. Und das waren 4 sehr, sehr gute Jahre. Wäre es nicht so teuer, da sich Eigentum leisten zu können. Ich meine, du kennst es, Rosenheim. Garmisch ist halt noch mal ein bisschen teurer, aber Rosenheim ist auch scheiße teuer. Ist halt No-Go.
Geht nicht.
Und deswegen haben wir dann unsere Sachen gepackt. Sind dann nach Mallorca gezogen, was auch nicht sehr viel günstiger ist.
Wirklich? Nee.
Naja, oh Gott, also aber es verändert sich schon sehr. Und also ist schon günstiger als Garmisch. Aber nicht so günstig wie Schweden. Und dann, also, wie ihr seid dann, ihr wart dann zurück, also ich kann es mir richtig vorstellen, der Suchverlauf, der ist ja eigentlich, der geht ja immer wie folgt, beste Gegenden, Haus am See, großes Grundstück, wie viel kostet eine Ferienimmobilie, Dinge, die ich beachten muss beim Auswandern und so weiter und so fort. Wie lange hat es gedauert, bis, ich glaube, ihr habt dann so ziemlich schnell die erste Hausbesichtigung per Videocall gemacht, ne?
Genau, es war damals auch für einen Hauskauf im Ausland keine ganz einfache Zeit. Es war ja Frühjahr 2021, Januar, Februar. Ja. Wir waren mal wieder.
Das Thema ist immer noch präsent. Immer noch
schlimm.
Präsent. Ich hoffe, irgendwann nehme ich mal eine Podcast-Folge ohne Corona auf.
Tut mir leid, ich weiß, ich kann es auch nicht mehr hören, ich möchte auch gar nicht weit ausholen. Wir wissen alle, was war Januar, Februar 2021. Wir hätten jederzeit nach Schweden reisen dürfen, aber nicht mehr zurück nach Deutschland. Und es ging zu dem Zeitpunkt halt jobmäßig gerade einfach nicht. Also wir hatten Gründe, in Deutschland zu sein und waren aber natürlich nicht die einzigen Deutschen, die sich für Häuser in Schweden interessierten, während sie nicht dorthin reisen konnten. In Schweden beginnt um die Jahreszeit so der Boom im Immobilienmarkt. Das ist die Zeit, wo dann nach und nach die meisten Häuser inseriert und schließlich auch verkauft werden.
Im Frühjahr.
Und im Frühjahr,
war das?
Genau.
Ja.
Februar.
Macht Sinn, ne? Nach dem langen Winter, dann wollen die Leute, dann fangen die Leute an drüber nach. Ist auch in Spanien ist das ganz genauso auf Mallorca. Im Frühjahr gehen die ganzen Immobilien online und dann ist der große Boom dann im Sommer, wenn alle ganz, ganz schnell was haben wollen.
Genau, sobald der Schnee weg ist, kommen die Fotografen, fotografieren die Häuser. Vorher kommt man zu einigen Grundstücken, gerade zu den Sommerhäusern, die abgelegen sind, ja gar nicht hin. Es würde auch keinen Sinn machen, die zu verkaufen. Dann kannst du keine Besichtigung durchführen wegen Schnee und so weiter. Du siehst das halbe Grundstück nicht. Und das geht dann eben los im Frühjahr. Und die Makler sind dann natürlich auch drauf gekommen, dass es Sinn macht, Online-Besichtigungen anzubieten. Das heißt, du warst dann entweder in einem Live-Zoom-Call als Sammelbesichtigung irgendwie mit 20 anderen.
Ja, krass, okay, ja.
Ja, oder du hattest mit ein bisschen Glück eine Einzelbesichtigung, wo dich der Makler oder die Maklerin mit dem Smartphone durchs Haus geführt hat. Oder du hast einfach nur die alte Besichtigung abgefilmt als Videoanhang in der Mail zum Download bekommen. Und dann schaust du dir irgendwie so ein dreiminütiges, verwackeltes iPhone-Video an und bekommst danach vom Makler die Frage, ja und, habt ihr Interesse, wollt ihr es kaufen? Und ich denke mir so, keine Ahnung. Also es ist ja schon schwer, Wanderschuhe online zu kaufen. Wie soll ich denn jetzt ein Haus online kaufen? Da ist ja dann doch ein bisschen mehr Geld im Spiel. Wenn ich auch übrigens für den Betrag in Rosenheim, wir hätten, glaube ich, nicht mal eine Tiefgarage bekommen für das Geld, was wir für das Haus bezahlt haben. Aber trotzdem, ne? Also es ist eine große Entscheidung für jemanden, der nie irgendwo zweimal hinfährt. Und den Ort dann auch noch online auszuwählen, schien mir zwischendurch fast unmöglich. Und nach der 8. Online-Besichtigung oder so habe ich zum Felix gesagt, boah du, ich glaube, das können wir nicht machen. Wir können doch jetzt nicht online ein Haus kaufen. Und dann hat er gesagt, naja, aber was haben wir denn für eine Wahl? Also alle kaufen gerade Häuser in Schweden, weil eben früher, weil auch Corona so einen ziemlichen Boom in den Immobilienmarkt gebracht hat. Wenn wir jetzt warten, bis wir wieder hinreisen können, wann auch immer das sein wird, ist die Verkaufssaison vielleicht vorbei, mehr oder weniger für dieses Jahr. Im Sommer passierte einfach gar nichts, da haben alle Sommerferien. Und vielleicht sind dann die Preise auch so hoch, dass wir es uns eh nicht mehr leisten können. Also es war so ein bisschen so ein Jetzt oder nie Gefühl. Und wiederum ein paar Wochen später, da war es dann schon April, also mehrere Wochen später, genau, April, kam dann das Inserat für unser Häuschen online. Und das war dann eigentlich ähnlich schnell entschieden wie die Entscheidung an dem Abend im Erongo-Gebirge.
Ja, wenn man das Richtige gefunden hat, dann geht es auf einmal ganz, ganz schnell. Ne? So ging es uns bei unserem Haus auch. Wir haben uns ganz viele Häuser angeschaut. Und dann war das eine, was wir halt am Ende auch gekauft haben. Und da war die Entscheidung halt, wir sind aus dem Haus raus. Wir haben uns angeschaut, als wir im Auto saßen. Uns war klar, wir kaufen das. Und direkt am Abend Angebot abgegeben und zwei Tage später Zusage und ganz, ganz schnell. Aber also erzähl mal über das Angebot, also erzähl mal über das Inserat und wie dieser Prozess dann abgelaufen ist. Also ihr habt es am Ende, habt ihr es online gekauft, ihr habt euch ein Haus online gekauft.
Ja, es klingt schlimm, ne? Ich kann es auch gar nicht glauben.
Das ist schon ziemlich, ziemlich krass, wie du sagst. Also Wanderschuhe sind schon schwer zu kaufen. Ja. Also, ja, aber ich meine, der Trend geht ja wirklich dazu hin. Also du bist die Erste, die ich höre, die ein Haus online gekauft hat. Aber ich habe gehört, dass man mittlerweile auch Autos online kauft, ohne sie sich anzuschauen oder Probe zu fahren und so weiter. Und die werden dann einfach nach Hause geliefert.
Oh.
Das ist halt eben, dann das Haus ist halt eben schon auch Next Level. Aber erzähl mir doch mal bitte genau diesen Prozess. Also du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, also diese Besichtigung. Aber was war es, das dich schon im Inserat eigentlich gecatcht hat?
Also vorher war es eben häufig so, wir hatten immer unsere Liste aus dem Flugzeug, ne, mit den Kriterien. Hatten wir immer neben dem Laptop liegen. Und wenn wir ein Haus hatten, was uns grundsätzlich inseriert hat, haben wir das natürlich abgeglichen. Ne? So recht vernünftig kam uns das damals vor. Wir hatten die Liste, wir hatten das Inserat, haben Häkchen mit Bleistift gesetzt und gesagt, okay, ist erfüllt, ist erfüllt, ist erfüllt, ist erfüllt. Und wenn die erfüllt waren, haben wir uns zur Besichtigung angemeldet und dann haben wir uns die Häuser angeguckt und manche waren auch wirklich schön. Uns hätte auch alles gepasst. Aber es gab eben nie diesen Moment, wie bei euch, dass ihr euch angeschaut habt und eigentlich gar nicht drüber reden musstet. Bei uns gab es immer irgendwas zu reden bei den Häusern zuvor, beziehungsweise hatten wir einfach nicht dieses Gefühl. Und dann kam das Inserat von unserem Haus online und ich habe mich durch die Bilder geklickt und in dem Moment wusste ich schon, boah ja, da hatte ich die Liste noch nicht mal rausgeholt. Aber da habe ich schon gemerkt, boah, ich wünsche mir wirklich nichts mehr, als dass ich jetzt die Liste raushole und dass diese Kriterien passen. Und ich habe es abgeglichen, die Kriterien haben gepasst. Ich habe den Felix gerufen, der hat sich durch die Bilder geklickt. Und das war das erste Inserat, wo nicht die Kontaktdaten von dem Makler dabei standen, sondern von den Verkäufern direkt. Und ich telefoniere mittelgern, kann man glaube ich sagen. Also ich bin kein Mensch, der permanent irgendwo anruft, sondern eben nur, wenn es nötig ist. Und in dem Fall wusste ich aber, okay, wenn du wirklich denkst, du wirst dieses Haus, dann musst du jetzt einfach alles geben. Und ich habe bei den Verkäufern angerufen, da hat der Felix noch nicht mal das letzte Bild gesehen. Und die Verkäufer waren auch total erschrocken, weil dieses Inserat erst ein paar Minuten online war. Und die waren völlig überfordert, dass jetzt schon jemand anruft und dann noch dazu jemand aus Deutschland. Und das war aber ein total schönes Gespräch. Die Verkäufer sind ungefähr genauso alt wie wir. Und die haben eben erzählt, dass sie das Haus 4 Jahre lang hatten, es jetzt verkaufen müssen, weil sie ein größeres Haus suchen, eins näher an dem Ort, wo sie arbeiten, wo sie permanent wohnen können. Unser Haus ist ja ein Sommerhaus. Dazu später mehr. Und dass es ihnen aber, weil ihnen so unglaublich viel an diesem Verkauf liegt, wahnsinnig wichtig ist, wer es bekommt. Deswegen läuft zum Beispiel auch der Kontakt über sie und nicht über die Maklerin. Und wir haben dann gefragt, ob sie es uns digital zeigen können, weil wir eben nach wie vor leider nicht kommen können und haben uns dann für 2 Tage später Donnerstagabend zu einer Live-Online-Besichtigung verabredet. Und das war die erste Online-Besichtigung, wo wir beide das Gefühl hatten, dass das Handy nicht nur auf die schönen Seiten des Hauses gehalten wird. Also die ging fast 2 Stunden, die haben uns über das komplette Grundstück geführt, runter an den See, der 200 Meter weg ist. Die haben uns erzählt, wo man im Spätsommer Pfifferlinge findet, im Garten, wo irgendwie die meisten Blaubeeren wachsen, und sind dann mit uns ins Haus gegangen und haben uns wirklich jeden Riss in der Tapete gezeigt. Also die waren wie ein offenes Buch. Und scheinbar hat es für uns ausgereicht, um danach zu sagen, auch ohne große Absprache, hey, wir haben Interesse. Was machen wir jetzt? Und in Schweden ist es so, sobald ein Haus mehr als einen Interessenten hat, startet man ein Bieterverfahren. Das kann man sich tatsächlich vorstellen wie auf eBay. Die Maklerin sammelt alle Handynummern und E-Mail-Adressen von allen Interessenten, packt die zusammen in ja, eine Art Gruppenchat, meist läuft es dann eben per SMS, und du gibst dann per SMS dein Gebot ab und dann kommen alle anderen. Und das kann echt schlimm enden, weil du, also teilweise bietet man in 500-Euro-Schritten, teilweise gibt es 10 Gebote am Tag und du kriegst einfach jedes Mal halt eine SMS. Und es ist ein purer Nerventerror. Ich hoffe auch, dass ich das nicht nochmal durchmachen muss in meinem Leben. Ich bin 10 Jahre gealtert, glaube ich, in der Zeit.
Du gibst ein Angebot ab und dann denkst du, okay, jetzt ist Ruhe, und dann kommt dann irgendwann aus dem Nichts, kommt dann 2000 Euro mehr. Und
ja, genau.
Nein, und du kannst natürlich nicht sofort 2000 Euro mehr, weil du musst dich ja absprechen, weil du musst ja tatsächlich alleine entscheiden. Du musst ja deinen Partner fragen, wie viel man bereit ist, wer zu... Oh. Gott.
Und es ist ja auch nicht Monopoly, ne? Also du spielst ja mit deinem echten Geld natürlich. Ja. Und abgesehen von deinem Oberbudget, das man ja im besten Fall kennt, spielt in so einem Bieterverfahren scheinbar auch noch recht viel Taktik rein. Also ein bisschen wie beim Pokern machen es manche extra, dass sie zum Beispiel in super kleinen Schritten bieten, dass sie eine Zeit lang gar nicht bieten, dann wieder voll reinbuttern oder dass sie direkt ihr höchstes Budget bieten, weil halt ganz viel Manipulation auch dabei ist, um am Ende natürlich erst der Käufer rauszugehen. Und ich kann schon nicht mal gut pokern, selbst nicht mit Spielgeld. Also, und dann sollst du da irgendwie eine Taktik finden, um ein Haus zu kaufen. Und in unserem Fall war es dann eben auch so, wir haben gesagt, na gut, dann schreiben wir direkt Donnerstagabend der Maklerin eine E-Mail und sagen, wir wollen den Startpreis für dieses Haus bieten. Sag mir, super, das ist ja jetzt alles eigentlich ganz einfach und ganz logisch, das haben wir gemacht. Als Antwort haben uns die Verkäufer erzählt, ja, super, toll. Wir haben morgen Vormittag, hätten wir noch eine andere Online-Besichtigung gehabt mit einem deutschen Paar. Aber die haben jetzt eben auch geschrieben, ob wir es gleich machen können. So, okay, ja, ja gut, danke für die Info, ciao und bis bald. Wir geben das Gebot ab an die Maklerin und es dauert keine halbe Stunde. Ich weiß nicht, wie kurz diese Besichtigung war. Da kommt ein zweites Gebot, eben von diesem deutschen Paar. Und die bieten nicht wie irgendwie alle anderen in tausender Schritten, sondern die haben einfach unseren Startpreis, fünfstellig, direkt um 25% erhöht. Also die haben direkt richtig reingebuttert. Und ihr Gebot war quasi unser Budgetlimit. Also das hat noch nicht mal angefangen und die haben direkt unseren höchstmöglichen Preis geboten. Und die richtigen Besichtigungen, also die mit den Schweden vor Ort, die waren erst am Sonntag, also Tage später. Und wir waren die nächsten 4 Tage auf einem Job in Südtirol in den Bergen, hatten 0 Netz und haben natürlich 4 Tage lang an nichts anderes gedacht als, wie hoch sind die Gebote jetzt? Hätten wir noch was erhöhen können? Gibt es Neuigkeiten? Ist das Haus längst schon weg? Und es war schrecklich. Also selbst im Nachhinein, wo man ja jetzt 3 Jahre lang Zeit hatte, sich Dinge schön zu reden, kommt mir immer noch das Grauen hoch, ehrlich gesagt, wenn ich an diesen Prozess und an die 4 Tage in Südtirol denke. Wir sind dann nach diesen 4 Tagen Sonntagabend, als auch die echten Besichtigungen haben stattfinden sollen, wieder zurückgefahren, haben die Handys noch eine ganze Zeit lang ausgelassen, weil wir uns beide nicht getraut haben, Bescheid zu wissen, was passiert ist in den letzten 4 Tagen und haben sie dann kurz vor Sterzing angemacht. Und dann kamen bei mir 2 Nachrichten. Eine war von der Maklerin noch vom Freitag, die geschrieben hat, dass die Verkäufer sich entschieden haben, das Bieterverfahren vorläufig zu pausieren bis Sonntagabend. Wahrscheinlich, weil die völlig überfordert waren mit der Situation und nicht wollten, dass es noch mehr eskaliert und dann die schwedischen Kaufinteressenten abgeschreckt werden. Und die 2. Nachricht war von ungefähr von derselben Zeit eine WhatsApp von den Verkäufern, die gefragt haben, ob sie nochmal mit uns sprechen können. Also gut, ja, na klar, können wir sprechen. Felix fährt runter von der Autobahn kurz vor Sterzing auf so einen Rastplatz, Parkplatz von der Autobahnpolizei. Und was dann passiert ist, kann ich heute immer noch nicht glauben. Aber wir rufen die Verkäufer an. Sie sagen uns, dass sie völlig schockiert sind, weil es so viel und so hohe Gebote für dieses Haus gibt, dass sie uns aber anbieten wollen, dass wir es kaufen können. Und wir so, ja, das ist super, aber wir können halt dieses Gebot nicht mehr überbieten. Also das 2. schon nicht, geschweige denn all die Gebote, die dann noch kommen sollten. So, ja, das haben sie sich schon gedacht. Wenn wir es aber zumindest auf den Preis erhöhen können, den die anderen Deutschen am Donnerstagabend noch geboten haben, also unsere maximale Budgetgrenze, dann würden sie es uns geben, weil sie glauben, dass wir genau die richtigen Menschen für den Ort sind. Wieso? Bitte? Also in unserem Denken kam dann sofort die Frage auf, was der Haken ist. Es ist so doof, dass man in solchen Momenten dann direkt an den Haken denkt, aber da sagen dir 2 Leute, die gut Geld gebrauchen können, weil sie ein größeres Haus kaufen wollen, dass sie auf Zehntausende Euro verzichten, nur damit die richtigen Menschen ihr altes Haus kriegen. Das klingt ja irgendwie schon völlig surreal in unserer heutigen Zeit.
Too good
und,
to be true.
Ja, völlig. Und wir haben dann aber den Gedanken an den Haken beiseite geschoben, haben auch ohne uns nochmal abgesprochen, ohne uns nochmal abzusprechen, zugesagt und gesagt, ja, gut, wir geben euch alles Geld, was wir haben und waren unendlich dankbar natürlich auch, dass sie so viel Vertrauen in uns hatten und haben, glaube ich, trotzdem eine ganze Weile lang, also sicher das allererste Jahr, insgeheim auf diesen Haken gewartet, aber er kam nicht. Toi, 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 kann ich mal auf Holz klopfen. Und auch heute, 3 Jahre später noch, es kam kein Haken und das ist für mich so krass, weil wo gibt es in unserer heutigen Zeit noch, dass eben nicht Geld über allem steht, sondern auch ein Gefühl fürs Gute und halt richtig, richtig viel Menschlichkeit.
Ich habe aber eine ähnliche Geschichte. Also wir waren auch nicht die Höchstbietenden bei unserem Haus. Und über eine sehr kuriose Geschichte, über Zufälle haben wir dieses Haus bekommen und wir haben es über Makler gekauft. Also das ist schon so, dass es, also ich verstehe das, dass du halt das auch gedacht hast, weil ich bin da auch immer sehr, sehr skeptisch. Und wir waren nicht die Höchstbietenden und haben dieses Haus bekommen. Also es gibt wirklich Menschen, die lieben ihr Haus und müssen sich aus verschiedenen Gründen halt eben davon trennen und suchen dann einfach das Beste dafür. Und das ist schon sehr, sehr cool. Und deswegen habt ihr wahrscheinlich einfach wirklich Glück gehabt und alle sind glücklich am Ende.
Ja, verrückt, oder? Also die Verkäufer waren dann trotzdem nicht mehr so ganz glücklich. Ich glaube, ich hoffe, sie wussten schon, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben, aber sie haben sogar geweint bei der Schlüsselübergabe. Das war ganz schlimm. Hat sicher nochmal gezeigt, was das Haus für sie bedeutet hat. Und manchmal wünschte ich, wir haben mittlerweile keinen Kontakt mehr, aber manchmal wünschte ich, wir könnten sie einfach nochmal einladen, nur um ihnen zu zeigen, was seit am Haus passiert ist, dass wir uns drum kümmern, dass es alles keine leeren Versprechen waren, die wir abgegeben haben, sondern den Ort eben ganz genau so zu schätzen wissen, wie sie es eben damals getan haben.
Ja, das glaube ich. Also ich bin auch mal gespannt. Ich wollte mal jetzt im Sommer mal unsere Verkäufer dann zum Grillen einladen, damit sie sehen, was wir daraus gemacht haben. Denn wir haben auch ziemlich viel halt aus dem Haus gemacht. Und naja, mal schauen. Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Also im Februar, glaube ich, habt ihr den Erstkontakt gehabt. Im April dann die Besichtigung. Wann war Kauf und wann war so gesehen Schlüsselübergabe Einzug?
Den Erstkontakt mit den Verkäufern hatten wir erst im April. Davor waren diese ganzen anderen Flops, diese Besichtigungen, die alle nichts waren für uns. Und hinreisen konnten wir dann, ich glaube, am 23. Mai war es das. Endlich haben dann mit ein paar Hürden ein Bankkonto eröffnen können, das wir brauchten, um diesen Deal überhaupt abzuwickeln. Haben den Vertrag dann in echt unterschrieben und am 11. Juni war dann die Schlüsselübergabe, 2 Tage bevor wir wieder zurück nach Deutschland fahren mussten.
Okay, krass. Und wie war das, dieses Haus, was man bisher nur online kannte, dann zum allerersten Mal im echten Leben zu sehen und anzufassen und da durchzugehen und zu wissen, so Alter, das ist jetzt mein Haus. Krass, es ist jetzt wirklich krass. Echt.
Ja, wir sind ja, wir hatten den Wunsch, dass das Haus nicht mehr als 1500 Kilometer von der Rosenheimer Haustür entfernt liegt. Es sind jetzt genau 1480. Wir sind damals eben im Mai 2021 2 Tage lang immer weiter gen Norden gefahren. Und die letzten 2 Kilometer zu diesem Haus, da biegst du dann von der nächsten öffentlichen Straße, von der Hauptstraße ab in den Wald. Und bis zu dem Punkt konntest du immer noch mit dem Google-Satelliten alles angucken. Also wir haben unseren Briefkasten gesehen, wir haben die Mülltonnen gesehen. Und diese Gabelung in den Wald hinter war dann aber halt immer verschwommen. Also da ging es einfach mit Google nicht weiter. Und als wir dann zum allerersten Mal von dieser Hauptstraße dorthin abgebogen sind, war das, als würden wir zum ersten Mal wie in so eine neue Welt eintauchen. Das war eben dann der Bereich, den wir vorher nie erkunden konnten. Und gefühlt sind wir für diese 2 Kilometer genauso lang unterwegs gewesen wie für die 1478 Kilometer zuvor. Es hat sich unendlich gezogen. Ich war noch nie zuvor so aufgeregt. Felix war so aufgeregt, dass jedes Mal, wenn er in einen anderen Gang schalten wollte, das passiert ziemlich oft, ne? Das ist so ein Schotterweg, viel Hügel, viel hoch und runter, viel Schlaglöcher. Jedes Mal, wenn er in einen anderen Gang schalten wollte, ist ihm fast das Auto abgestorben, weil er einfach irgendwie seine Füße nicht mehr im Griff hatte. Und dann rollst du durch diesen Wald. Da standen schon Rehe am Wegesrand. Du fährst an zwei kleinen Seen vorbei, biegst dann um die allerletzte Kurve, rollst einen Hügel runter und weißt natürlich wegen Google Maps, da unten ist diese Lichtung. Dann rollst du durch diese letzten Birken, kommst auf dieser Lichtung an und fühlst dich plötzlich wie in einer anderen Welt. Und auf den 2 Kilometern zuvor haben wir uns natürlich noch 1000 Fragen gestellt. Also plötzlich kam uns diese Idee, dieses Haus online zu kaufen, kam uns total blöd vor. Wir dachten, oh Gott, wenn es uns da überhaupt nicht gefällt, weil es sich halt völlig anders anfühlt, als wir vorher in diesem Videobesichtigung ahnen konnten. Was ist, wenn das Haus in einem viel schlechteren Zustand ist, wenn wir den Wald gruselig finden, wenn, also keine Ahnung, es gibt ja 1000 Gründe, so ein Haus nicht zu kaufen, denke ich. Und als wir dann auf diese Lichtung gerollt sind, war irgendwie alles wie in Trance, als wäre die Zeit stehen geblieben. Und ich bin aus dem Auto ausgestiegen und es war, als würde ich zurückkommen, obwohl ich noch nie zuvor da war.
Ja, das ist schön gesagt. Also ich kann mir vorstellen, wie diese ganzen Emotionen da durch einen durchgehen und man da irgendwie sehr unkontrolliert ist. Ich meine, vor allem halt, wie du es gerade erzählt hast, ne, das sind so Dinge, so Rehe, ne, das kannst du auf einer Online-Besichtigung nicht sehen, wie der Wald sich anspürt. Das kannst du einfach nicht bei einer Online-Besichtigung. Ob da irgendwo ein versteckter Strommast irgendwie ist, der irgendwie den Blick versperrt und man hat irgendwie bei der Besichtigung nur in die richtige Richtung gezeigt oder so. Das sind alles solche Kleinigkeiten, die du nicht in der Kontrolle, also in deiner Kontrolle liegen und die dann auf einmal sofort auffallen. Aber schön, dass es halt einfach doch funktioniert hat und schön, dass alles am Ende richtig war.
Ja, voll. Ich muss auch sagen, nach allem, was ich seither weiß über Häuser, ich würde niemals ein Haus online kaufen. Also macht es nicht unbedingt nach. Und gar nicht, weil es uns auf die Füße gefallen ist. Überhaupt nicht. Ich würde es jeden einzelnen Tag wieder kaufen und es ist absolut genau das Richtige gewesen. Ich glaube aber, wir hatten neben all der Mühe, die wir uns gegeben haben, eine richtige Entscheidung zu treffen. Natürlich, das zog sich ja über Wochen. Wir haben zum Beispiel auch mit der Gemeinde telefoniert, ob da irgendwas in der Nähe ist. Soll da irgendwie ein Solarkraftwerk gebaut werden? Soll da, also man weiß es ja nicht, ist da irgendwas in Planung? So vernünftig haben wir schon versucht zu sein, trotz allem. Aber man kann vieles, gerade eben was das Gefühl angeht, nicht wissen. Und da hilft es auch nichts, wenn du vorher mit den Nachbarn und der Gemeinde und den Verkäufern sprichst, weil am Ende des Tages zählt bei so einem Haus einfach dein Gefühl. Und das kann so, ja, so unterschiedlich sein. Und wir hatten einfach Glück. Das muss man schon auch sagen. Wir hatten einfach Glück, dass es genau das Richtige war und dass unser Gefühl auch das Richtige war. Und wir sind dann ja an diesem ersten Abend angekommen und wir haben mit den Verkäufern vereinbart, dass wir die erste Nacht auf dem Grundstück übernachten dürfen in unserem Bulli. Das heißt, das Haus war noch zugesperrt und wir sind dann echt stundenlang irgendwann mit Stirnlampe, weil es schon längst dunkel war, um dieses Haus rum und haben in alle Fenster im Erdgeschoss geguckt. Und manche Fenster, gerade vom Wohnzimmer, sind recht hoch, weil das Haus eine Hanglage hat. Und ich bin dann echt auf Felix' Schultern gesessen, damit ich auch was sehen konnte. Und dann, ja, waren wir da, aber halt noch nicht so wirklich, weil wir konnten ja immer noch nicht rein.
Und dann am nächsten Tag durftet ihr dann quasi, habt ihr dann die Schlüsselübergabe gemacht und durftet dann in euer Haus rein?
Am nächsten Tag haben wir die Verträge dann in Papierform unterschrieben, auf dem Wohnzimmerboden. Da durften wir dann auch zum ersten Mal rein. Genau, und die Schlüsselübergabe hat dann noch ein paar Wochen, hat dann noch einfach immer noch gedauert. Also es hat sich ziemlich gezogen. Alles.
Ja, und also das Ziel ist ja, nach Hause zu kommen. Und ihr wart, also Würdest du sagen, dass rastlos das richtige Wort gewesen ist? Oder, weil ich finde es für uns das falsche Wort, weil uns wurde immer Rastlosigkeit vorgeworfen. Das ist aber einfach gar nicht gewesen. Das ist einfach so, hat sich einfach über viele, viele Jahre entwickelt, dass das unser Leben geworden ist und das einfach, auch wenn viele Leute das nicht glauben können, unser Beruf ist. Deswegen waren wir nicht rastlos und nicht lost und nicht. Aber habt ihr zu Hause gefunden?
Ja. Ja. Aber gar nicht an dem Ort unbedingt, sondern wegen dem Ort. Also ich finde bei rastlos, ich weiß absolut genau, was du meinst. Es kommt aber für mich super krass drauf an, wie du das Wort auslegen willst. Ich glaube, rastlos hat in unserer Gesellschaft so einen negativen Beigeschmack. Das ist irgendwie nichts Erstrebenswertes, nicht wie du sein willst. Für mich bedeutet es aber am Ende eigentlich nur, dass du ohne Pause weiterziehst und das ganz ohne Wertung. Und wenn man so auslegt, würde ich schon sagen, dass wir rastlos waren, aber nie verloren. Also wir waren nie auf der Flucht oder sind weggerannt oder waren so unzufrieden mit allem, dass wir deswegen lieber weitergelaufen sind, anstatt uns den Dingen zu stellen. Das waren wir nie. Also für uns war das Reisen immer was Positives und ist auch aus einer positiven Motivation raus entstanden. Und was mir das Haus jetzt aber nach 3 Jahren gezeigt hat, ich sag schon, dass ich nach Hause komme, wenn wir dorthin fahren. Und das ist mittlerweile auch der Ort, an dem mein Heimweh stattfindet. Also ich habe mittlerweile Heimweh und wenn ich das Gefühl habe, dann will ich dorthin zurück. Ich habe aber auch gelernt über die letzten Jahre, dass es gar nicht so sehr um den Ort an sich geht, sondern dass der Ort mir einfach gezeigt hat, dass ich diese Pause dort gebraucht habe, 3 Jahre lang, um zu wissen, wo ich hin will. Und einfach um all diese Eindrücke, die du auf Reisen hast, durch dieses ständige Weiterziehen und alles ist neu, finde ich, kommst du oft gar nicht so dazu, dich neu zu sortieren. Und das hat mir der Ort jetzt aber ermöglicht. Ich konnte mich neu sortieren.
Ja, das ist toll. Das Gefühl habe ich noch nicht, weil ich habe gerade erst das Haus übernommen. Ich habe 2 Wochen, 3 Wochen auf der Baustelle gelebt und bin sofort weiter. Und bin jetzt 3 Monate weg und dann komme ich irgendwann nach Hause und hoffe dann wirklich nach Hause zu kommen. Das ist schon so ein Gefühl, dass ich jahrelang mich nachgesehnt habe und mich auch wirklich darauf freue. Aber du hast vorhin gesagt, euer Haus ist ja auch ein Sommerhaus, ne? Also ihr seid den Sommer seid ihr über da oben und im Winter seid ihr dann quasi auf Reisen oder wie handhabt ihr das?
So war es gedacht. Deswegen haben wir auch ein Sommerhaus gekauft. Also konkret, Sommerhäuser sind oft die Häuser, die Schweden als Ferienhäuser haben. Die sind oft eben sehr abgelegen an einem See oder mitten im Wald, oft sehr einfach. Also manchmal haben die noch nicht mal Strom und Wasser zum Beispiel. Das haben wir jetzt schon. Wasser hatten wir allerdings die ersten 2 Jahre nur im Sommer, weil die Leitungen nie tief genug verlegt wurden, damit sie im Winter nicht einfrieren. Und wir haben drin zum Beispiel auch kein Badezimmer. Also wir haben draußen ein Toilettenhäuschen und eine Outdoor-Dusche hinten am Haus. Deswegen
das
eben
doch so in Namibia.
Ja, genau.
Also
ja, genau. Will ich auch nach wie vor.
Also,
genau. Das war, ich glaube, spätestens da hat mich das Haus im Inserat überzeugt, glaube ich, als ich das Bild von der Outdoor-Dusche gesehen habe. Und das hat auch alles wunderbar gepasst, weil wir wollten im Winter ja gar nicht dort sein. Also die Zeit zwischen Dezember und Januar, diese Monate, die waren für uns immer Fernreisemonate. Also die Zeit im Jahr, wo wir mal länger am Stück unterwegs sein wollten, auch ein bisschen Urlaub einbauen sozusagen. Also nicht nur für Blogbeiträge, Kooperationen, Content und so, sondern auch für uns. Und ja, deswegen war das immer die Zeit, wo wir in die Welt rauszogen. Dann kam es aber irgendwie doch anders. Wir haben nämlich bemerkt, als wir nach dem ersten Sommer gefahren sind, Sommer 2021, das Haus abgesperrt haben, dachte ich mir, boah, das ist jetzt ganz schön lang bis Mai. Also wir hatten da Mitte September. Und dann dachte ich, boah, bis Mai kommst du nicht mehr zurück. Bis Mai stehst du nicht mehr unter dieser Dusche draußen und trinkst deinen Kaffee auf dem großen Fels im Garten. Und das hat sich schon blöd für mich angefühlt. Und dann waren wir zurück in Oberbayern, waren ein Wochenende lang wandern und auf dieser Wanderung wollten wir uns eigentlich überlegen, wo die Fernreise im Winter hingehen soll. Und wir sind einfach nicht so richtig in die Pötten gekommen. Also wir haben, sonst war es immer so, boah, was kannst du dir vorstellen? Boah, ich hätte richtig Bock auf Allrad, Dachzelt, Tiere. Okay, lass uns mal gucken, irgendwie Namibia, Botswana, Südafrika. Oder boah, ich habe Bock auf gutes, günstiges Essen, auf Tuk-Tuk, Hängematte, Tauchen. Okay, Südostasien, lass uns gucken, was da geht. Und bei der Wanderung war es so, pff, ja, ich weiß auch nicht. Du, ja, was könnten wir vielleicht, ja, überlegen wir später mal, vielleicht mit der Weltkarte. Und irgendwann hat dann der Felix gesagt, ja, aber jetzt sag doch. Also du musst doch irgendwas im Kopf haben. Der ist ja nicht leer. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich will ich nach Schweden. Also in unser Sommerhaus jetzt im Winter. Und ja, Felix hat dann nur genickt und gesagt, okay, warum nicht? Und dann haben wir den allerersten Winter in unserem Sommerhaus verbracht und seither jeden einzelnen, seit 3 Jahren.
Cool. Dann hast du ganz viele Heizstrahler gekauft und einen Traktor, um den Weg freizuräumen und lebt jetzt im Wald.
Hätten wir gern die Heizstrahler, konnten wir uns leider gar nicht leisten. Strom ist unglaublich teuer in Schweden im Winter, aus Gründen, denke ich. Wir haben 3 Kamine im Haus, die ein Vollzeitjob sind, die zu befeuern, wenn es im Winter richtig kalt sind, weil du eigentlich alle Viertelstunde aufspringst und in jeden Kamin Holz nachlegst, das du permanent immer wiederholst, über den Tag verteilt. Und ja, diesen Winter war es so, dass wir so viel Schnee hatten, dass wir 7 Wochen lang gar nicht mehr mit dem Auto zum Haus fahren konnten. Und all unsere Einkäufe, die gewaschene Wäsche, das, was man mal zwischendurch aus dem Baumarkt braucht und Wasserkanister mit unseren Kinderschlitten 2 Kilometer lang jedes Mal durch den Wald gezogen haben. Genau, ja.
Ja, crazy.
Ja,
aber
verrückt.
Man arrangiert sich, geht dann doch irgendwie.
Ja, ich glaube, es ist so eine Sache mit der Erwartungshaltung. Also auch was es angeht, kein Bad zu haben oder im Winter kein fließend Wasser und dann draußen bei -12 Grad mit deiner Campingdusche zu duschen. Ich glaube, ganz viel hängt eben davon ab, was du erwartest. Und wenn du weißt, das wird echt hart im Winter, dann nimmst du es viel leichter in Kauf, als ja, wenn dir jetzt spontan das Wasser ausfällt oder sowas, denke ich.
Ja.
Aber es ist schon trotzdem hart.
Ist so, wenn man halt etwas erwartet und es funktioniert nicht, dann regt man sich sehr viel mehr auf, wie wenn man halt weiß, dass es so ist und dann ist es auch gar kein Problem. Also verstehe ich total. Weil ich erinnere mich nämlich, Katrin Heckmann war doch, Fräulein Draußen war doch letztens hier bei euch, oder? Ihr war doch letztens irgendwie langlaufen, also letztens ist schon ein paar Wochen
genau.
her.
Genau, ja, es war also, im März, aber sie war nicht bei uns, wir waren zusammen in Norwegen bei einer anderen Freundin, die hat sogar ein Badezimmer. Okay. Ich denke, das war ein Grund, auch wenn es niemand sagen wollte.
Okay, aber ich erinnere mich, dass ich hatte Bilder und Stories auf Instagram gesehen, wie zusammen im Winter unterwegs war. Ich dachte so, das mit dem Sommerhaus, das passt aber nicht. Ihr seid doch jetzt auch da. Ich finde es mega schön, dass, also weil ich das alles so gut nachvollziehen kann. Alles so unglaublich, diese Rastlosigkeit, wenn wir jetzt definiert haben, was sie bedeutet. Und dass dieser Drang nach einer festen Bleibe, nach einem Zuhause über die Jahre dann doch größer wird und wenn er dann gestillt wird, dass dann doch vielleicht alles rund wird und alles irgendwie Sinn macht. Und dann machen die Reisen auch viel mehr Spaß auf einmal, ne? Wenn man halt weiß, dass man einen Ort hat, an dem man zurückkehren kann, wo man die Batterien aufladen kann und vor allem auch vielleicht auch einen Ort hat, wo man halt auch, den man auch nicht so unbedingt verlassen möchte und dann einfach nicht ständig weg sein möchte und dann vielleicht ein bisschen ausgeglichener ist.
Voll. Ich merke sogar, dass gerade jetzt im letzten Jahr würde ich sagen, dass je mehr mein Heimweh gestillt wird, desto mehr Fernweh habe ich auch wieder. Also ich bekomme nach und nach wieder viel mehr Lust, loszuziehen und mir kommen wieder neue Ideen, welche Abenteuer ich gerne erleben möchte, welche Länder ich gerne besuchen möchte, als noch vor 2, 3 Jahren.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Weil war das, also bei mir war das ja auch mal so, dass ich halt immer, wenn ich unterwegs war, dann wollte ich immer nach Hause, was ich ja nicht hatte. Und wenn ich zu Hause war, dann wollte ich halt immer wieder los. Und dieses Hin und Her, das habe ich immer als sehr, sehr anstrengend empfunden. Weil ich halt mich nie auf den Ort einlassen konnte, an dem ich gerade bin. Weil mein Leben schon immer sehr anstrengend ist, auch wenn man das irgendwie auf Instagram nicht so wahrhaben möchte und immer nur das Schöne gezeigt wird, mit Absicht.
Verstehe ich voll. Nee, ich kann es absolut nachvollziehen.
Und so diese Masse an Aufgaben, die wir haben und diese Masse an Dingen, die wir machen, das ist einfach echt total krass. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft tatsächlich verändern wird, jetzt wo wir tatsächlich unser eigenes Zuhause haben, wo wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann kann ich das ändern. Das ist halt auch so eine Sache, was mich an Mietwohnungen und Miethäusern in der Vergangenheit immer so genervt hat, dass ich halt immer darauf angewiesen war, wie ein Vermieter etwas schön fand.
Ja.
Und ich jetzt eigentlich immer so mein eigenes Ding, mein eigenes Zuhause machen kann. Zum Schluss noch eine Frage, und zwar zur Reaktion der Freunde und Familie damals und heute. Wie oft sagen Sie, seid ihr zu Hause oder können wir quasi für ein paar Wochen vorbeikommen?
Das mit dem Vorbeikommen hat vor allem in den ersten Jahren stattgefunden. Da war natürlich alles neu, alle waren neugierig. Zwischendrin hat es mal so ein bisschen abgenommen, aber es konzentriert sich eben sehr auf den Sommer. Es ist witzig, ganz am Anfang haben uns fast alle für verrückt erklärt. Also selbst die engsten Freunde, die sich gar nicht drüber gewundert haben, über die Idee, ein Haus in Schweden zu kaufen, weil sie ja von uns schon viele ungewöhnliche Ideen gewohnt waren. Selbst die dachten aber, oh Gott, also das ist jetzt schon ein bisschen mehr als irgendeine Reise, die dann wieder vorbei ist, sondern die wollen jetzt ein Haus kaufen. Die sich nicht mal für eine Mietswohnung oder irgendeinen Ort festlegen können, wollen jetzt ein Haus kaufen. Das ist ja das Widersprüchlichste, was sie sich vorstellen konnten wahrscheinlich. Und wir haben ganz viel Reaktionen abbekommen, die uns einfach für verrückt erklärt haben. Also spinnt ihr? Wisst ihr eigentlich, worauf ihr euch einlasst? Und jetzt ist ganz spannend zu sehen, mit jedem Monat, was den wir dort oben verbringen, denken sich, glaube ich, viele, okay, die wussten tatsächlich, was sie tun. Also die haben das wirklich ernst gemeint und sind gar nicht auf die Schnauze geflogen. Spannend. Und ich glaube, das überrascht ganz viele Leute.
Ja, aber mega gut. Also es freut mich sehr, dass es alles so gut gelaufen ist, dass Namibia dazu beigetragen hat, dass ihr euren Traum erfüllt habt. Namibia ist ein tolles Land für viele Dinge. Also da sind schon viele, viele gute Entscheidungen getroffen worden. Und es freut mich sehr, dass alles gut gegangen ist. Und ich wünsche euch für euch und für euer Haus und für eure Erlebnisse dort alles, alles, alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit, trotz dieser weiten Entfernung, die wir gerade haben.
Ja.
Und wenn ich nächste Woche durchs Erongo-Gebirge fahre, dann denke ich an dich.
Oh ja, super, super gerne. Ganz lieben Dank, Sebastian, auch für deine Zeit, dass ich hier erzählen durfte. Auch für euch alles Gute. Es ist echt spannend, wir sind gerade in so einer ähnlichen Phase und ich kann mir so gut vorstellen, wie sich vieles für euch anfühlen muss. Ganz viel Spaß auf dem Weg und ja, grüß mir das Erongo-Gebirge. Wer weiß, auf welche Ideen ihr dort kommen werdet.
Ja, also ich führe eine große Gruppe durch, da bleibt nicht viel Zeit, um auf andere Gedanken zu kommen, aber wer weiß. Namibia
wer weiß.
Ist immer für eine Überraschung gut.
Ja, lass es mich wissen, falls es passiert.
Also, bis dann.
Alles
Tschüss.
Gute.
Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Franzi für ihre Zeit. Vielen Dank, dass du eingeschalten hast und bis hierhin zugehört hast. Ich wünsche dir noch eine gute Fahrt oder einen guten Lauf beim Joggen oder noch viel Erfolg beim Aufräumen. Ich weiß ja nicht, wo du gerade zuhörst. Ich weiß, dass dieser Podcast in vielen verschiedenen Konstellationen gehört wird oder vielleicht beim Fliegen gerade. Pass auf dich auf, bleib gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn du magst, hier im Off the Path Weekly Podcast oder natürlich im Anschluss im Daily, denn dort veröffentlichen wir ja jeden Tag, jeden Werktag, montags bis freitags, eine kurze Folge über unsere Welt. Sehr, sehr spannend, sehr interessant. Diese Woche ist auch wieder sehr viel Tolles online gegangen, also hör doch gerne mal rein im Anschluss. Ansonsten, wie gewohnt, hier nächste Woche wieder. Tschüss und bis bald.